Das heutige Thema, ich wiederhole es nochmal, Tilakana. Die Charakteristiken, die Merkmale. Und zwar drei Stück. Ti heißt drei. Und Lakana ist ein ganz gewöhnliches Wort eigentlich, ein ganz normales, fast würde man Pali heute noch sprechen, wäre es ein umgangssprachliches Wort, wahrscheinlich. Merkmal. Und diese drei Merkmale gehören zu, ja, den wichtigsten Lehren fast, die wir in der Lehre des Buddhas finden können. Das ist einmal Anicca, dann haben wir Dukkha und Anatta. Und diese drei Merkmale sind auch Daseinsmerkmale genannt. Sie sind deswegen Daseinsmerkmale, weil sie ein Merkmal oder Merkmale von allem, das bedingt entstanden ist, sind. Nichts, was bedingt entstanden ist, ist ohne diese drei Merkmale. Lakana gibt es im Prinzip nicht so besonders viel drüber zu sagen. Es gibt auch andere Lakanas, andere Merkmale von irgendwelchen Dingen, die halt Merkmale haben. Aber diese drei, die gilt es zu erkennen. Wir haben zum Beispiel im Anguttara Nikaya Nummer 3, also im Dreierbuch, und da ist es das Sutta 137, da spricht der Buddha davon, dass diese Merkmale des Daseins Bestand haben. Da spricht er auch noch in einem anderen Sutta von. Aber diese Dinge, diese drei Merkmale haben Bestand, und zwar ob es einen Buddha in der Welt gibt oder nicht. Das ist völlig unabhängig. Wir brauchen den Buddha dafür jetzt mal nicht, dass die Merkmale in dieser Welt existieren. Wir brauchen den Buddha wahrscheinlich, um diese Merkmale zu erkennen. Ohne seine Hilfe wären wir wahrscheinlich außerstande, wirklich zu wissen und zu verstehen, worum es dabei wirklich geht. Aber die Merkmale als solche existieren wirklich unabhängig von einem Buddha, ob er da ist oder nicht. Also selbst wenn irgendwann eine Zeit heranbricht, in der die Lehre des Buddha überhaupt nicht mehr existent ist in der Welt, werden diese drei Merkmale trotzdem noch als Tatsachen, als Fakten in dieser Welt Bestand haben und eben diese Merkmale sein und sind einfach auch Bedingungen unserer Existenz hier in der Welt, im Samsara. Das erste Anicca bedeutet, dass alle Gebilde, alles, was bedingt entstanden ist, vergänglich ist. Das zweite bedeutet, Dukkha, dass alle Gebilde, also alles das, was bedingt entstanden ist, dem Leiden unterworfen ist. Und das dritte Anatta, das bedeutet, dass die Dinge, die entstanden sind, ohne ein Selbst sind. Oft wird Anatta mit Nicht-Selbst auch übersetzt. Man rückt da mehr und mehr von ab. Aber nach wie vor ist die gängige Übersetzung davon tatsächlich nicht selbst. Ich komme aber zu den einzelnen Begriffen später nochmal, weil auch natürlich zu den Worten noch mehr zu sagen sind. Also alles, womit wir es zu tun haben in unserer Existenz, ist vergänglich, ist dem Leiden unterworfen und ist ohne ein Selbst. Und das tatsächlich heißt es dann auch im Samyutta Nikaya 35, Kapitel 35, in den Sutten 7 bis 12. Diese drei Merkmale gelten für alle Zeiten. Das war in der Vergangenheit so, dass die drei Merkmale da waren. Das ist in der Zukunft, wird es so sein, dass die drei Merkmale Bestand haben. Und heißt es dann, um wie viel mehr, wenn sie schon in Vergangenheit und Zukunft wirken oder gewirkt haben, um wie viel mehr wirken sie dann im Gegenwärtigen? Und dann, das kommt dann in den nachfolgenden Sutten, in Samyutta Nikaya Kapitel 35, gibt es diese Wirkungsweise, also diese drei Merkmale, nicht die Wirkungsweise, sondern die Merkmale von allem Gestalteten, innerlich und äußerlich. Also wirklich rundum. Das wird auch an anderen Stellen immer wieder gesagt, wirklich alles. Alles ist davon betroffen. Alles unterliegt diesen Merkmalen. Und das heißt, daran können wir natürlich schon ganz leicht erkennen, was für eine Bedeutung, was für ein Gewicht die in der Lehre des Buddha haben, diese Merkmale. Und die gehören ja auch zu dem, wenn wir diese erkennen, und zwar vollständig, dann können wir davon ausgehen, dass wir Erleuchtung erlangt haben. Das Gute daran ist, dass wir gar nicht unbedingt alle drei in ihrer Ganzheit auf einmal verstehen müssen. Ich habe jetzt die Nummer nicht rausgesucht, aber es steht auch in den Sutten, dass wenn man eins davon, nur eins davon durchdringt, das bedeutet also komplett erschöpfend, ausführlich und vollständig versteht, dann versteht man alle drei. Und es gibt Menschen, die haben einen besseren Zugang zu Anicca. Die verstehen Anicca, also die Vergänglichkeit am besten. Andere Menschen haben einen besseren Zugang zur Leidhaftigkeit. Und wieder andere Menschen verstehen als erstes Anatta. Das ist abhängig, nehme ich an, von dem, was man mal so an Karma gewirkt hat, was man mitbringt in dieses Wel in diese Welt, in dieses Leben an Karma. Am meisten oder leichtesten zu verstehen, heißt es, ist Anicca, die Vergänglichkeit. Zu verstehen vielleicht, aber selbst wenn man es versteht, kommt ja dann das mit dem Akzeptieren noch hinzu. Und das ist dann eine ganz andere Geschichte. Das ist dann schon nicht mehr so leicht. Das heißt, Wir haben irgendeinen Zugang, also über Vergänglichkeit, über Leidhaftigkeit oder über das Verstehen von Nicht-Selbst, mit dem wir uns der Erleuchtung nähern können. Meine Lehrer haben da auch immer drüber gesprochen und ich habe mir immer so vorgestellt, ja, ich möchte gerne eigentlich Anatta verstehen, ne? Das fand ich so am interessantesten und ich hatte auch mal gelesen, dass ich dann also so mit der Weisheit, ne? Dass also Leute, die den Weg der Weisheit gehen, dann am ehesten auch Anatta durchdringend verstehen. Und das hatte ich mir so für mich vorgestellt. Und dann sagt mir mein Lehrer irgendwann, ah ja, dein Weg ist Dukkha. Und dann steht man dann da. Ne, und man sieht ja dann auch überall Dukkha. Und andere Leute können damit gar nichts anfangen. Die sehen natürlich auch Dukkha oder Anicca, also die Vergangenheit. Aber es macht da nicht so leicht Klick. Das Verständnis erschließt sich nicht so leicht. Also wir können davon ausgehen, dass wir alle einen eigenen Zugang zu finden haben, wo sich uns eben das Wissen am ehesten erschließt. Und wir können uns das leider nicht aussuchen. Das ist leider auch bedingt entstanden durch das, was wir mitbringen in diese Welt. Es gibt natürlich unheimlich viele Sutten Texte. Und ich will euch gar nicht allzu viele heute vorlesen. Aber eine Sache, die immer wieder vorkommt, wenn wir über diese drei Dinge sprechen, die finden wir im Samyutta Nikaya, die finden wir mehrfach im Majjhima Nikaya und auch im Anguttara Nikaya, ist diese Kette, sage ich mal, eine Kette nennt man das gar nicht. Diese Abfrage des Buddha, mit der er uns verständlich machen möchte, wie diese Dinge auch zusammenhängen, das Anattalakkhana Sutta ist das bekannteste davon, aber eben, das findet sich derselbe Text wortwörtlich oder ganz leicht abgeendet, findet sich in vielen anderen Sutten. Ihr Bhikkhus, ihr mögt euch wohl auf jene Ansicht stützen, die nicht Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung erwecken würden, in einem, der sich darauf stützt. Aber seht ihr eine Stütze in irgendeiner solchen Ansicht, ihr Bhikkhus? Nein, ehrwürdiger Herr. Gut, ihr Bhikkhus. Auch ich sehe keinerlei Ansicht, die nicht Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung erwecken würden in einem, der sich darauf stützt. Warum sagt der Buddha sowas? Ansicht haben wir viele, immer wieder, über alles. Wir machen uns zu allem und jedem Gedanken und nachdem wir Gedanken gefasst haben, bilden wir uns unsere Meinung und schon haben wir eine Ansicht geschaffen. Und jetzt sagt der Buddha hier, es gibt noch nicht mal eine Ansicht, auf die man sich stützen könnte, die nicht Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung erwecken würde. Gibt es nicht. Also noch nicht mal Gedanken und Ansichten gibt es, die das nicht erwecken würde. Und warum ist es so wichtig für uns zu verstehen und zu wissen, dass er das sagt und warum er das sagt? Nämlich, weil wir geneigt sind, uns die Dinge schön zu reden. Wir sollen ja laut Buddha eben diese drei Merkmale sehen. Diese drei Daseinsmerkmale. Wenn wir Vipassana-Meditation praktizieren, dann ist genau das das Erkennen von Anicca, Dukkha und Anatta. Also Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst. Genau das ist, was wir sehen sollen, erkennen sollen, was uns schlussendlich zur vollen Erleuchtung bringen könnte oder uns die volle Befreiung vom Leid ermöglichen könnte. Und wir reden uns die Welt immer schön. Wir verneinen Leidhaftigkeit. Wir ignorieren Vergänglichkeit. Wir wollen das nicht. Und wir verstehen dieses Nicht-Selbst überhaupt nicht, sondern machen uns Gedanken und Ansichten. Und da komme ich eben zu unserer kleinen Textstelle, die ich zitiert habe, wieder zurück, an die wir uns halten, an denen wir uns festhalten. An Ansichten, die wir uns über die Welt gemacht haben. Über die Welt zum Beispiel, ich bin oder ich will dieses und jenes oder ich habe oder ach, ist das schön. Und wir halten uns an diesen Ansichten fest. Und die führen uns schlussendlich nicht zur Befreiung vom Leid, sondern zu Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Weil eben alles, auch die Ansichten und alles, worauf wir unsere Ansichten stützen, alles, was bedingt entstanden ist in dieser Welt, Anicca, Dukkha und Anatta ist. Weiter, ihr Bhikkhus, wenn es ein Selbst gäbe, würde es etwas geben, das meinem Selbst gehört? Ja, ehrwürdiger Herr. Oder wenn es etwas gäbe, das einem Selbst gehört, würde es mein Selbst geben? Ja, ehrwürdiger Herr. Ihr Bhikkhus, da ist ein Selbst und das, was einem Selbst gehört, nicht als wahr und gegeben aufzufassen. Ist dann diese Grundlage für Ansichten, nämlich die Welt und das Selbst sind dasselbe. Nach dem Tode werde ich unvergänglich, dauerhaft, ewig, nicht der Veränderung unterworfen sein. Ich werde so lange wie die Ewigkeit über dauern. Wäre das nicht eine ganz und gar vollkommen törichte Lehre? Wie könnte es sonst sein, Herr? Es wäre eine ganz und gar vollkommen törichte Lehre. Und trotzdem, dass hier ganz klar dargelegt ist, dass es töricht ist, nicht diese Vergänglichkeit zu bedenken, nicht Anatta zu bedenken, sondern sich vorzustellen, Ah oh ja, ich bin ewig. Oder sich überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, ob man jetzt ewig ist oder nicht. Man lebt ja mit dieser Ignoranz viele, viele Jahre vor sich hin. Ich denke auch nur darüber nach, weil ich jetzt 64 bin und weil ich bei meiner Mutter bin, die 89 ist. Sonst würde ich das auch am liebsten verdrängen und die Vergänglichkeit mal eben vergessen. Und das nach hinten schieben. Und das eben ist töricht. Das sollen wir nicht machen. Und trotzdem machen wir es immer wieder. Trotzdem wollen wir es nicht sehen. Und dann kommt im Weiteren, ihr Bhikkhus, was meint ihr? Ist Form unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, ehrwürdiger Herr. Ist das, was vergänglich ist, Leid oder Glück? Leid, ehrwürdiger Herr. Ist das, was vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen ist, geeignet? So betrachtet zu werden, dies ist mein. Dies bin ich. Dies ist mein Selbst. Nein, ehrwürdiger Herr. Weiter geht es mit Gefühl. Ist das unvergänglich oder vergänglich? Sagen die Bhikkhus, vergänglich, ehrwürdiger Herr. Ist das, was vergänglich ist, Leid oder Glück? Leid, ehrwürdiger Herr. Ist das, was vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen ist, geeinigt so betrachtet zu werden, dies ist mein, dies bin ich, dies ist mein Selbst? Nein, ehrwürdiger Herr. Genauso fragt der Buddha das ab über die Wahrnehmung und über die Gestaltungen und über Bewusstsein, das heißt über die fünf Khandhas, fragt er das ab. Form, Kaya, Vedana, Gefühl, Wahrnehmung, Sanya, Gestaltungen, in diesem Fall mentale Gestaltungen, Sankhara und das Bewusstsein, Vijnana. Alles das vergänglich, ist leidhaft und muss so betrachtet werden, dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Daher, ihr Bhikkhus, sollte jede Form, ob vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, innerlich oder äußerlich, grob oder subtil, niedrig oder hoch, entfernt oder nah, alle Form sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend erkannt werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Das gilt auch für die anderen. Khandhas, für Gefühl, für Wahrnehmung, für die mentalen Konstrukte und für das Bewusstsein. Auch das soll uns nochmal verdeutlichen, wie wirklich dieses Anicca, Dukkha und Anatta unser Leben durchdringt. Wirklich alles. Im Samyutta Nikaya gibt es auch Sutten, da spricht der Buddha über die Welt und nennt sie das alles. Und wirklich nichts von dem, was gestaltet ist, was wir sind in uns oder was außerhalb von uns ist, ist da ausgenommen. Warum ist es so schwer, das zu begreifen? Warum müssen wir da immer wieder mit der Nase draufgestoßen werden? Ich denke mal, dass Moha, also die Verblendung in uns so groß ist, dass wir es einfach nicht sehen können und nicht sehen wollen, natürlich auch. Und da merken wir, da wirken eben die anderen drei wichtigen Faktoren, nämlich die unterliegenden Tendenzen oder die Kilesa oder jedenfalls Gier, Hass und Verblendung. Die wirken ganz stark entgegen, so dass wir eben Anicca, Dukkha, Anatta nicht so leicht verstehen können. Weil wir Glück wollen, weil wir Unglück ablehnen und überhaupt nicht erkennen, wie die Dinge sind der Wirklichkeit entsprechend. Jetzt lasst uns noch einen Moment auf die einzelnen Begriffe schauen. Anicca. Vergänglichkeit. Das ist wirklich die allerhäufigste Übersetzung des Wortes. Nitya bedeutet ewig, beständig. Das Wort ist nicht ein Wort, das der Buddha erfunden hat. Das Wort kommt auch aus dem Vedischen. Das gab es schon davor. Es gibt es auch im Sanskrit. Und ist tatsächlich heute auch noch im Hindi zu finden, nämlich als Frauenname. Es gibt durchaus Frauen wahrscheinlich, die Nitya heißen. Buddhisten würden die ja dann wahrscheinlich eher Anicca oder so nennen. Aber bei den Hindus bedeutet dieses Nitya, und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, das bedeutet die ewige, die immerwährende. Also wenn man sein Kind so nennen würde, Nitya, beziehungsweise wenn man es auf Sanskrit oder im Hindi, dann wäre es Nitya. Und das ist ein Charakteristikum vom Brahman, der ja im Hinduismus auch verehrt wird als das Absolute, als das Höchste. Das heißt, wenn man seine Tochter Nitya nennt oder Nitya, dann benennt man sie also als das Allerhöchste, als das Absolute. Und es wird deshalb, weil es eben auch mit Brahman so verbunden ist und das Ewige und Immerwährende bedeutet, auch ins Deutsche mit Seele übersetzt, aus dem Hindi. Und wir sprechen ja Pali und da haben wir die Vorsilbe a oder an und da wird dann aus Nitya Anitya. Das ist kein, wenn man das im Sanskrit-Wörterbuch sucht, und da findet man es nicht. Und ich finde, dass der Buddha tatsächlich, weil er das Anicca dem Nitya entgegensetzt, dass es schon wirklich sehr, sehr klar deutlich ist, dass dieses Charakteristikum auch wirklich dazu angehalten ist, zu verstehen, dass es eben dieses Absolute nicht gibt, sondern dass wirklich alles vergänglich ist. Es gibt dieses ewig Bestehende, dieses Absolute nicht. Im Anguttara Nikaya, im Sechser Kapitel der Lehrrede 98, lehrgemäße Überzeugung 1, sagt der Buddha: Wenn da ihr Mönche, ein Mönch, irgendein Daseinsgebilde als beständig betrachtet, so ist es unmöglich, dass er lehrgemäße Überzeugung besitzt. Besitzt er aber keine lehrgemäße Überzeugung, so ist es unmöglich, dass er den vollkommenen Pfad der Gewissheit betreten kann. Ohne aber den vollkommenen Pfad der Gewissheit betreten zu haben, ist es unmöglich, dass er die Frucht des Stromeintritts der Einmalwiederkehr, der Nichtwiederkehr oder der Heiligkeit verwirklichen wird. Wenn aber, ihr Mönche, ein Mönch jegliches Daseinsgebilde als vergänglich betrachtet, so ist es wohl möglich, dass er lehrgemäße Überzeugung besitzen wird. Besitzt er lehrgemäße Überzeugung, so ist es wohl möglich, dass er den vollkommenen Pfad der Gewissheit betreten wird. Hat er den vollkommenen Pfad der Gewissheit betreten, so ist es wohl möglich, dass er die Frucht des Stromeintritts, der Einmalwiederkehr, der Nichtwiederkehr oder der Heiligkeit verwirklichen wird. Also, wir sehen hier, das lohnt sich. Da wird uns tatsächlich einiges in Aussicht gestellt, wenn wir das durchdringen. Und einiges wird uns ganz klar verweigert oder bleibt uns verwehrt, wenn wir uns nicht bereit machen, Anicca zu erkennen, zu durchdringen. Ich muss dazu sagen, wenn ich nachher über Dukkha und Anatta spreche, habe ich aus dem genau demselben Kapitel ein genau dasselbe Wortlaut Sutta, nur wird da Anicca durch Dukkha und Anatta ersetzt. Also dieses selbe Sutta gibt es für alle drei Daseinsmerkmale. Das bestätigt auch wieder, dass eines der Merkmale sollten wir wirklich versuchen zu durchdringen, damit wir die Befreiung vom Leid erfahren können. Oder wie es hier steht, die Frucht des Stromeintritts oder der Einmalwiederkehr, der Nichtwiederkehr oder der Heiligkeit erfahren können. Auch im Anattalakkhana Sutta hatte ich ja vorher schon gesagt, finden wir Hinweise auf diese drei Daseinsmerkmale. Und explizit ist dort auch gesagt, das Auge, ihr Mönche, ist unbeständig. Das Ohr, die Nase, die Zunge, der Körper, der Geist sind unbeständig. Die Formen, ihr Mönche, sind unbeständig. Die Töne, die Düfte, die Säfte, die Gegenstände. Alle Dinge sind unbeständig. Was unbeständig ist, das ist leidvoll. Was leidvoll ist, das ist nicht das Ich. Was nicht das Ich ist, das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. So ist dies der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit anzusehen. Da wird es uns nochmal auf andere Weise gesagt. Wir hatten schon das alles, wir hatten schon die Gestaltungen, hier sind es jetzt die Salayatana, die Sinnestore und die Sinneseindrücke, die dann dadurch entstehen. Und auch im Girimandana Sutta wird nochmal anders darauf Bezug genommen. Vergänglich ist die Körperlichkeit, vergänglich ist das Gefühl. Na, so anders ist es auch nicht. Jetzt, wo ich es nochmal lese. Also es sind wieder die fünf, na, kann das. Und zwar die Upadana kann das. Und es wäre so leicht, Vergänglichkeit zu sehen. Weil die Minuten verstreichen, die Stunden verstreichen, die Tage verstreichen. Alles ändert sich immer. Das Jahr 23 ist verstrichen. Jetzt sind schon so und so viele Tage, 15 Tage des neuen Jahres verstrichen. Euer BGM-Treffpunkt ist Anicca gewesen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die BGM online. Kein Raum mehr. Wir könnten im Prinzip Anicca überall sehen, wo wir auch hingucken. Ob wir auf unsere Hand gucken, ob wir auf unsere liebsten Familienmitglieder und Freunde gucken. Egal wohin wir gucken, wir könnten Anicca sehen, indem wir uns eingestehen, dass wir selber Alter, Krankheit, Tod unterliegen. Das ist das, was wir sehen können, wenn wir Anicca anschauen, versuchen anzuschauen. Vergänglichkeit. Der Buddha hat immer wieder vom Entstehen und Vergehen gesprochen. Und er hat gesagt, alles, was entstanden ist, vergeht. Ich sage das hier so, und wir wissen es alle, und trotzdem sitzen wir hier und keiner ist Arahant. Das heißt, wir schauen nicht tief genug. Wir geben uns zufrieden mit dem oberflächlichen, ah ja. Alles ist vergänglich, ja. Und dann packen wir es wieder weg. Dann wollen wir nichts mehr damit zu tun haben. Da machen wir einfach viel zu früh Schluss und gucken nicht mehr genau hin. Gucken nicht jede einzelne Falte an, die da entstanden ist. Gucken nicht jeden Moment an, wie er vergangen ist, sondern hängen entweder der Vergangenheit nach oder fiebern der Zukunft entgegen. Wenn wir nur im gegenwärtigen Moment wären, würden wir ja merken, bam, 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 bam. Vergeht, 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 vergeht. Wenn man weit in die Zukunft guckt, dann braucht man, dann sieht man das nicht. Wenn man in die Vergangenheit guckt, dann sieht man das nicht, wie vergänglich die Dinge sind. Wenn man es sieht, nimmt man es als Grund zu jammern und nicht als Grund, weise zu werden. Ich meine, wir könnten ja, wenn wir in die Vergangenheit gucken, wirklich was draus lernen, ne? Machen wir aber nicht. Weil Moha, Verblendung viel zu groß ist. Da ist sie wieder. So, jetzt haben wir Dukkha. Das nächste Merkmal, die Leidhaftigkeit. Ich war ja empört, ne, als ich das als junger Mensch mit 18, 19 gelesen habe. Und da hieß es dann in den Übersetzungen, alles ist leidhaft, habe ich dann gedacht, nee, da ist der Buddha aber pessimistisch. Das wollte ich als junger Mensch nicht hören. Das will man auch als alter Mensch nicht hören. Das will man eigentlich nie hören, weil man ja glücklich sein will. Und da haben wir jetzt eine Lehre, die einem das Glücklichsein verspricht oder verspricht, dass man da irgendwie Glück mitfindet, und dann lehrt sie einem Dukkha. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Und ich treffe immer wieder Leute, die mir sagen, ach ja, aber die Lehre des Buddha ist ja doch so ein bisschen negativ, ne? Oder das ist ja eine Lehre der Trauer oder der Negativität. Also das ist erschreckend eigentlich, wie viele Menschen das tatsächlich so auffassen. Dukkha als Wort, wenn wir es untersuchen, du, die Vorsilbe, oder du ist eine Vorsilbe. Ihr wisst, die Pali-Sprache besteht aus Vorsilben, Wurzelwörtern, Nachsilben, sagt man das so, und wird zusammengesetzt. Du ist etwas, das immer etwas Schlechtes, Unangenehmes andeutet. Und Ha kann entweder eine Wurzelsilbe sein oder eine Endsilbe. Und sie bezeichnet so etwas wie Leere oder ein Loch oder sowas in der Art. Und wir können uns das vorstellen wie so ein Astloch oder das Loch inmitten eines Rades von den alten Rädern zum Beispiel. Und zusammen könnten wir uns das als ein unangenehmes, schlechtes Loch vorstellen, in dem wir hocken, oder? Es gibt auch die Bedeutung oder die Auslegung, dass man sagt, das ist so wie bei einem Wagenrad, wo die Achse nicht richtig im Loch sitzt, so dass die Fahrt holprig und unangenehm ist. Buddha hat gesagt, nur eins verkünde ich. Heute wie immer da. Leiden und seine Vernichtung. Das ist ja erstmal klasse, ne? Jetzt ist die erste edle Wahrheit. Dukhang Adiasachang. Meistens wird sie übersetzt als die edle Wahrheit vom Leiden. Und dann gibt es noch den Zusatz, was alles Leiden ist, nämlich das Bekommen, was man nicht will, das Nicht-Bekommen, was man will, getrennt sein von dem, was man liebt, verbunden sein mit dem, was man nicht liebt und dann noch mehr Sachen und zum Schluss eben diese fünf Khandhas. Die sind alle Dukkha. Und ja, die erste edle Wahrheit will man ja immer schon nicht wahrhaben. Warum soll das alles Dukkha sein? Warum soll es da, ja, warum soll alles oder allem die Leidhaftigkeit innewohnen? Das will man überhaupt nicht wahrhaben. Auch da machen wir dasselbe. Wir reden uns das schön. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind, sondern wir bleiben ignorant. Aber warum zum Beispiel holen wir dann immer wieder die Telefone raus? Früher holte man die Fotoapparate raus bei den Festen, wenn es am schönsten war. Heute holt man die Telefone raus und keiner guckt sich mehr die schönen Vorkommnisse im Original an, sondern nur noch durch die Kameralinse. Und dann wird, wenn irgendwas Tolles passiert, was Schönes passiert, werden Fotos aufgenommen. Weil man das nicht ertragen kann, dass diese Momente, diese schönen Momente vorbeigehen, weil man dann leiden wird. Das Leiden, heißt es, entsteht durch Tanha. Tanha ist das Krallen, das Festkrallen. Und ja. Dann kommen wir zur dritten edlen Wahrheit, zur schönen, zu der, die mich persönlich schlussendlich überzeugt hat, weil die ist anders als andere Lehren. Leid lehrt auch die christliche Kirche, auch in anderen Religionen sprechen die Lehrer von Vergänglichkeit und von Leidhaftigkeit. Aber keine andere Lehre sagt, das ist alles machbar, du kommst da raus. Und keine gibt die vierte edle Wahrheit mit auf den, keine andere, außer der Lehre des Buddha, gibt die vierte edle Wahrheit mit auf den Weg, nämlich den edlen achtfachen Pfad. Es gibt schlussendlich kann man ausgehen oder wird unterschieden zwischen drei Arten von Dukkha. Da haben wir einmal Dukkha Dukkha. Das ist das Leiden, ja, um des Leidens willen oder das Leiden im Leiden oder und man könnte sagen, das ist das Leiden, das wir erleben dadurch, dass es so ist, wie es ist. Also dadurch, dass wir geboren werden, altern, krank werden und sterben. Dann kennt man das Viparinama-Dukkha. Das ist Leiden, das dadurch entsteht, dass alles bedingt Entstandene veränderlich ist. Also Dukkha-Dukkha ist das Leiden, das entsteht durch die vier Götterboten, wie Parinama-Dukkha, können wir erkennen durch Erkennen von Anicca, und Sankhara-Dukkha entsteht aus unserer irrigen Ansicht, dass wir ein Ich sind. Oder allgemeiner gesagt, dass wir an ein Selbst glauben. Und weil wir an dieses Selbst glauben, glauben wir auch an diese ganzen Geschichten, die sie dieses Selbst uns vorgaukelt. Die werden ja einfach so gesponnen, diese ganzen Geschichten. Die sind ja im Prinzip völlig unerheblich, gegenstandslos, so sind sie nicht ungegenstandslos, sondern sie sind in der Tat gegenstandslos. Und wir glauben aber an das Selbst und glauben an die ganzen Geschichten, so wie Kinder an den Weihnachtsmann glauben. Oder wie andere, wie Menschen an den Gott glauben, ne? Da glaubt man eben auch ans Selbst. Gibt dafür überhaupt keine Beweise. Es gibt sogar weise, sehr weise Menschen, die gesagt haben, nein, das gibt es überhaupt nicht. Trotzdem glauben wir dran. Und das heißt, dieses Sankhara-Dukkha ist mehr ein mentales Dukkha, das daraus entsteht, das Anatta. Ja, der Hund wacht auf. Das Anatta uns. Uns nicht einleuchtet. Wie schon gesagt, es gibt auch denselben Vers wie oben zu Dukkha. Deswegen lese ich den jetzt nicht mehr vor. Der Buddha spricht, ich versuche jetzt auch ein bisschen schneller zu machen. Ich merke gerade, dass ich schon relativ lange spreche. Im Samyutta Nikaya 56,11, Dhammacakkappavattana Sutta, spricht der Buddha natürlich auch über die Merkmale und über den edlen achtfachen Pfad, der uns, wenn bis zum Ende gegangen, natürlich rausholen könnte aus der Misere. Aus Dukkha. Anatta. Atta ist es selbst. In Sanskrit ist das Wort Atman, die Seele, die Identität oder das, und das finde ich sehr interessant, ein abstraktes Individuum. Ich finde es deswegen interessant, weil in Thailand die Mönche, die sagen zu sich, wenn sie von sich sprechen, Atama. Also die haben, je nachdem, wer spricht, unterschiedliche Worte für ich. Ein normaler Mann würde zum Beispiel sagen, Pom. Eine Frau würde eher sagen, Chan. Keine Gewähr auf richtige Betonung da, ne? Aber ein Mönch würde sagen, Atama. Und da kommt eben die tatsächlich das abstrakte Individuum rein. Dieses Atman. An oder A, das hatten wir schon, das ist eine Negierungssilbe, eine Vorsilbe auch, die man vor Wörter setzt, damit sie eben in das Gegenteil oder in das Negativ davon gesetzt werden. Deswegen wird da oft nicht Bindestrich selbst geschrieben, wenn es um Anatta geht, weil das ist die direkteste Übersetzung davon. Atta ist das Selbst und Anatta ist halt das Nicht-Selbst. Auch hier gibt es einen Vers im Anguttara Nikaya, Nummer 100, ist das dann, lehrgemäße Überzeugung. Das heißt, wenn man das erkennt, das Atta oder Anatta, dann können wir tatsächlich drum eingetreten oder andere Stufen der Heiligkeit erfahren. Auch im Girimandana Sutta und auch im natürlich Anattalakkhana Sutta. Da finden wir ja, Aussagen dazu. Ich finde aber in den Texten, ich sag's mal so, ich habe in den Texten für mich nie eine Aussage gefunden, die mir, wo ich gesagt habe, ach, das ist Anatta. So. Und ich denke auch nicht, dass das irgendwas ist, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist es. Aber wenn wir uns zum Beispiel unseren Atem ganz genau anschauen, und einfach beim Atem sind, den betrachten, wie der Atem reinkommt. Normalerweise sagen wir, ich atme oder mein Atem. Mein Atem bewegt mein Körper. Das ist nicht mein Atem. Wenn ich mich entscheiden wollte zu sterben, was ich nicht will, aber nur mal rein theoretisch, und würde mir denken, ach, ich würde jetzt mal gerne die Luft anhalten, bis ich tot bin, dann geht das nicht, weil nicht ich atme, sondern der Atem fließt rein und raus, ob ich das will oder nicht. Ich kann den Atem nicht so lange anhalten, nach meinem Wohl, nee, wie sagt man da, Gutdünken. Und einfach sagen, ja, ah, guck mal, da kommt die Anker.
Ja, ich bin schneller schon nach Hause gekommen.
Schön. Also wir sind bei Anatta noch. Und ich sage gerade, der Atem, nichts. Also für mich ist der Atem extrem, ja, einleuchtend als Erklärung zum Beispiel zum Erkennen von Anatta, weil wir uns immer einbilden, ich atme. Aber eben, ich atme ja nicht. Der Atem fließt ein und aus, ob ich das will oder nicht. Da kann ich trampeln und tun. Da ist einfach nichts zu machen. Das ist Anatta. Das ist unkontrollierbar. Ich bin nicht die Entität, die das je beeinflussen oder kontrollieren könnte. Ich kann das so ein bisschen managen. Das ja. Und durch dieses Managen bilden wir uns ein, dass wir die Superhelden sind und dass alles eben ein Selbst ist, was alles in der Hand hat. Aber das ist eben ein großer Irrtum. Ja, man könnte dasselbe Beispiel, finde ich, nicht ganz so einleuchtend wie das mit dem Atem, aber man könnte auch sagen, ja, ich will jetzt lange Haare haben. Bin ja schließlich ich und ich will mein Ich so gestalten, wie ich das will. Muss ich ja wohl können, wenn das ich bin. Kann ich aber nicht. Muss dann warten, bis sie wachsen. Dieser Körper wächst entweder die Haare oder vielleicht irgendeiner von euch, denen die Haare schon ausgefallen sind. Oder wo es beginnt, sich hier zu lichten. Oder schon auch weiter fortgeschritten ist, sich zu lichten. Ihr könnt nicht sagen, so, ich will jetzt wieder so die Matte. Und das geht eben nicht, weil da kein Ich ist. Da ist kein Selbst, weder innerhalb dieses Fünfkanda-Gebildes noch außerhalb dieses Fünfkanda-Gebildes, das so potent wäre, so kraftvoll, so machtvoll wäre, dass es da irgendwas reißen könnte. Geht nicht. Und das ist mit Anatta gemeint. Da ist einfach nichts und niemand. Weder intern noch extern. Irgendwas bestimmen, kontrollieren kann. Manchmal werden die Sachen fälschlich mit kontrollieren übersetzt, zum Beispiel, dass wir eben unseren Atem kontrollieren sollten oder unsere Sinne kontrollieren sollten. Ich würde nie das Wort kontrollieren benutzen, weil uns das auf eine falsche Fährte bringt. Wir können die Sachen managen. Wir können uns trainieren. Und mit diesem Training können wir mehr als ohne Training. Es ist genau, als ob man in die Muckibude geht und sagt, ich will jetzt ein Sixpack. Dann muss man eben trainieren. Dann kriegt man das. Das kommt auch nicht, weil man sagt, ich will das jetzt. Und dann macht man, und dann ist es da. Eben, man hat einen geringen Einfluss, einen bestimmten Einflussbereich, aber das zu verstehen, es gibt da nichts und niemanden innerhalb der fünf Pandas oder außerhalb der fünf Pandas, die das alles kontrollieren oder regulieren können. Das ist das Wichtigste, was wir bei Anatta verinnerlichen sollten, könnten. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch immer wieder den Atem an. Ihr versucht, den Bauch zu halten, ihr versucht, den Atem zu führen und zu kontrollieren. Und es gibt sogar Leute, die können den richtig gut kontrollieren. Die können 5 Minuten lang den Atem anhalten. Ich habe das auch mal versucht, weil der Buddha das versucht hat. Vorher habe ich auch versucht. Konnte immerhin 2 Minuten lang konnte ich gut den Atem anhalten. Nützt aber auch nicht. Hat der Buddha festgestellt, habe ich dann auch festgestellt. Hilft nichts. Kann man machen. Macht einen aber nicht erleuchtet. Aber zu erkennen, ich muss das alles einfach loslassen und diese drei Merkmale einfach erkennen, so wie sie sind. Der mit Weisheit, der Wirklichkeit entsprechen. Auch das steht immer wieder in den Sutten. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Ihr stellt vielleicht noch Fragen oder habt noch Anregungen, Kommentare oder irgendwas dazu zu sagen. Macht einfach das Mikrofon an, wenn irgendwas ist.
Das war eine sehr schöne Erklärung. Vielen Dank. Ich habe da einiges mitgenommen. Vielen Dank.
Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich. Ich habe leider, ja, ich fürchte fast mehr Fragen oder Kommentare kommen jetzt auch nicht. Ich habe keinen so dollen Bruder bei mir. Hier habe ich einen, weiß ich nicht, ob man da dann. Geht das so? Nee, auch nicht. ja, das wäre einfach. Nee, das geht ja auch nicht. Moment, vielleicht so? Nee. Ich versuche jetzt gerade irgendwas zu finden, dass man sich doch nochmal verneigen kann vor dem Buddha. Ich stelle ihn jetzt einfach hier hin, dahin. So, mach den Filter. Und also auch wenn ich mich jetzt dahin verneige, würde ich mich auch zu meinem kleinen Buddha hier, vor dem kleinen Buddha verneigen. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivātemi. Savākātu bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Supatthipanno bhagavato sāvaka-saṅgho saṅghaṃ namāmi. Oh, vielen Dank, dass ihr da wart.